Der große Weltmeisterinnen-Talk. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast eurer Lieblingswebsite bahndienst.com. Hanna Grunwald hat in Gorizan den größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere eingeheimst. Seit etwa 3 Jahren ist die inzwischen 17-Jährige aus Parchim in der 500 Kubikzentimeter Klasse, also in der ersten Liga für Speedway-Fahrer unterwegs. Und in Gorizan in Kroatien hat sie am vergangenen Samstag die Women's Gold Trophy gewonnen. Das ist die inoffizielle Weltmeisterschaft für Frauen im Sattel. Hanna Grunwald hat sich dabei im Finale gegen Selina Liebmann aus Alpaching in Bayern und gegen Jenny Apfelbeck vom AC Landshut ebenfalls aus Bayern durchsetzen können. Und Hanna Grunwald hat der Veranstaltung in Gorizan unzweifelhaft ihren Stempel aufgedrückt. Sie unterstreicht damit das große Talent, das man bereits bei verschiedenen Rennen in den vergangenen Jahren bei ihr hat attestieren können. Grund genug für mich, Norbert Okenga, Hanna Grunwald zum großen Podcast einzuladen, um ein bisschen mehr über diese außergewöhnliche junge Frau, die frischgebackene Weltmeisterin und ihre Hintergründe und ihren Werdegang zu erfahren. Viel Spaß dabei! Dann gratuliere ich erst einmal recht herzlich zur Damenweltmeisterschaft. Im zweiten Anlauf hat es dann ja funktioniert. Du warst letztlich, wenn man sich den Saisonverlauf so anguckt, eigentlich auch die klare, erklärte Favoritin, oder?
Also wir sind runtergefahren mit keinen Erwartungen. Also doch schon aufs Podium zu kommen. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Die Bahn hat mir sehr gelegen. War schön zu fahren dort. Und ja, nachher war es ja auch eindeutig im Finale. Ich hatte ja einen großen Vorsprung. Und ja, ich habe mich riesig gefreut, dass es geklappt hat. Letztes Jahr hat es ja nicht so wirklich geklappt, da ich ja gestürzt bin. Und ja, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird.
Kannst du jetzt schon irgendwie abschätzen, was das für dich, für deine Karriere bedeutet, da Weltmeisterin natürlich geworden zu sein?
Ich weiß nicht. Also es haben viele gratuliert, entweder auf Facebook, auf Instagram, persönlich oder auf WhatsApp. Ich hoffe nur was Gutes. Ich wurde schon gefragt, ob ich nächstes Jahr erste Division vielleicht fahren möchte. Müssen wir mal schauen, was das alles so mit sich bringt nächstes Jahr. Mal sehen.
Du bist, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen in deiner Karriere, letztes Jahr schon mitgefahren bei dieser oder hast teilgenommen bei dem Women's Gold Trophy inklusive des ganzen Trainingscamps. Du bist letztes Jahr auch in Thorn dabei gewesen bei dem Extraliga-Camp und dieses Jahr dann wiederum eingebettet gewesen in diese ganze Veranstaltung bei diesem Damencamp. Ich sage jetzt extra eingebettet und beziehe mich auf diese Camps, weil es dabei sowohl in Thorn als auch in Teterow und dieses Jahr in Gorizan ja nicht nur ums Rennen ging, sondern auch darum, eine ganze Menge abseits der Bahn zu lernen, mitzukriegen von Greg Hancock und Glenn Phillips auf der einen Seite, aber auch Physiotherapie oder Gesundheitstrainingstipps, alles Mögliche. Was hast du davon mitgenommen und wie unterscheiden sich das Extraliga-Camp von den beiden Filmcamps?
Also das Extraliga-Camp letztes Jahr, da gab es nicht so viel Theorie, sage ich jetzt mal. Da war viel Praxis auf der Bahn. Da wurde jetzt nicht so, also jetzt zum Beispiel bei der Women's Academy wurde halt viel noch erklärt, was denn so die FIM ist, Anti-Doping und wie man sich vernünftig ernährt und sowas halt alles und die Konzentration, wie die da bleibt. Und sowas gab es bei Enturun halt nicht, da war halt viel auf der Bahn und ja, aber auch mit Slalomfahren haben wir jetzt in Kroatien viel gemacht, wie man so mit dem Motorrad arbeitet, wie das mit einem selber noch arbeitet, wie es zu handeln ist, sage ich jetzt mal, dass man mehr Vertrauen zum Motorrad bekommt und sowas haben wir da auch gemacht.
Was ist wertvoller für jemanden in deinem Alter? Mehr praxisbezogen wie in Torun oder mehr Theorie und auch Hintergründe zu eben Gesundheit, Ernährung?
Also ich würde sagen, beides war sehr gut, sowohl auch. Also das Turuncamp war auch sehr, sehr gut. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es schon wichtig, dass man so ein bisschen Theorie auch hat. Weil nur fahren, weiß ich nicht, da lernst du halt auch viel, ja. Aber die Gesundheit ist ja auch wichtig. Du musst dich ja auch fit halten und so. Ich finde, sowas ist auch mal ganz interessant zu hören, wie das von den Leuten jetzt da ist. Und ja, also ich fand beides sehr, sehr gut.
Hast du da schon vorher einen eigenen Fitnessernährungsplan gehabt oder stellst du jetzt irgendwas um, weil du das da nahegebracht bekommen hast?
Also ich gehe zweimal, versuche ich die Woche ins Fitnessstudio zu gehen, um mich fit zu halten. Ich hatte einen Ernährungsplan bekommen schon mal, ja. Ich achte irgendwie ein bisschen selber so auf die Ernährung. Also ich weiß, was mein Körper so gut tut und was nicht. Ich achte halt so, was ich esse. Also ich sage jetzt mal, meine Mahlzeiten sind nicht mehr so riesig geworden, also nicht mehr so groß wie früher. Ich minimiere sie ein bisschen. Und halt nicht so viel Süßigkeiten und süßes Getränk, also süße Getränke eher dann Wasser oder so. Und ja.
Aber hast keinen dezidierten Ernährungsplan wie andere, sagen wir, wie angehende Formel-1-Rennfahrer oder so etwas das hätten?
Nee, also was hatte ich schon mal bekommen, aber ja, weiß ich nicht. Halte ich mich nicht mehr so wirklich dran.
Ich habe Bilder gesehen aus jetzt aus Gorichan, wo du neben Greg Hancock deine Maschine im Schweiße deines Angesichts offensichtlich schieben musst um irgendwelche Pylonen drumherum.
Ja.
Was hat es da mit solchen Übungen auf sich? Was waren das generell alles für Übungen? Also die eine natürlich sah ein bisschen schräge aus. Und was sollte das, dieses eine schieben? Und was habt ihr sonst alles auf der Bahn gemacht?
Also erstmal sind wir Donnerstag, hat jeder seine ganzen, hat erstmal Vertrauen zur Bahn ge also konnte erstmal fahren, Training fahren, ganz normal, wie auch sonst immer. Und am Freitag kamen wir dann so auf der Geraden, so Slalom gefahren halt. In der Kurve mussten wir dann so einen Donut um den Kegel drehen und dann mussten wir da, wo wir schieben mussten, mussten wir an dem einen Hütchen Totmarab machen und das Motorrad aus und dann mussten wir es zum anderen schieben, dann da stehen lassen und dann wieder zum Ziel, zum nächsten und dann antippen. Also, ja. Also, ich denke mal, die wollten damit so ein bisschen, dass wir so mehr Vertrauen zum Motorrad kriegen. So mit den, auch jetzt in der Kurve, den Donut oder das Slalom. Ich denke mal, mehr Vertrauen und wie das Motorrad so reagiert, wenn du was anders machst. Wie du deinen Körper beim Slalomfahren hast, wenn du deinen Körper anders belastest oder belastest du ja anders, dass du dann halt weißt, wie das Motorrad reagiert, denke ich mal.
Gibt es irgendwelche konkreten Sachen, die du mitnehmen kannst vom Coaching auf der Bahn? Selina Liebmann hat mir im letzten Jahr danach erzählt, dass sie von Greg Hancock einiges gelernt hat, wie sie ihre Kupplungshand anders bewegen, anders einsetzen muss. Gibt es Vergleichbares oder völlig in anderen Bereichen auch bei dir, wo du sagst, aha, das hat mir jetzt mal ein fünfmaliger Weltmeister beigepult, das wusste ich vorher noch nicht?
Ich hatte noch so ein paar Probleme bei den Starts. Da ist noch nicht das Vertrauen so wirklich groß. Und ich habe mich relativ gleich nach dem Start ganz doll nach hinten gesetzt, sehr doll belastet. Da hat er gesagt, soll ich ein bisschen weiter vorne noch sitzen bleiben. Da hat er mir noch ein bisschen geholfen. Also was heißt bisschen? Er hat mir da geholfen. Und allgemein auch so beim Fahren. Ich soll noch mal vorher so ein bisschen Gas wegnehmen vor der Kurve, einmal so annupfen, damit das Motorrad wieder noch mehr ist, also noch wieder mehr Grip hat, sag ich jetzt mal. Und andere Linien habe ich getestet. Früher das Motorrad hochgestellt, mal ein bisschen früher belastet, wie das Motorrad dann ist, dass es mehr schiebt und so. Sowas haben wir alles getestet. Ja.
Von dieser ganzen Trainiererei, von der du ja recht viel machst, auch im Vergleich zu anderen, ist das eins zu eins umzusetzen, wenn es denn nachher im Rennen hart auf hart kommt? Ich habe mit Mike Lüders gesprochen, nachdem du dort im Norden auf meiner alten Heimbahn diverse Male gewesen bist, wo zweimal gewesen bist, wo er sagte, du seist unglaublich lernfähig, unglaublich wissbegierig, unglaublich ehrgeizig. Wie viel davon von dem trocken Trainierten kann man wirklich abrufen und umsetzen im Rennen? Ich frage auch deswegen, weil natürlich jetzt nach diesem Fiasko der deutschen U24-Nationalmannschaft in Ludwigslust auch die Diskussion aufkommt, maßgeblich von Jupp Hochelmann, was nützt es einem, wenn man tagelang trainiert alleine? Man muss Rennen fahren, Rennen fahren, Rennen fahren.
Ja, das stimmt wirklich. Also Rennfahren ist wirklich sehr, sehr wichtig. Vom Alleine-Training fahren, du lernst zwar auch was, aber also bei meinem Niveau würde ich jetzt selber einschätzen, bringt es nicht mehr viel, da ich das eigentlich schon so kann. Also ich will jetzt mich hier nicht als Profi hinstellen oder so, aber ich kann halt die Linien, zum Beispiel wenn ich in Güstrow, ich fahre heute wieder Training, und da stellen wir uns dann auch zu dritt mal an Startbahn und üben dann auch die Starts. Reaktion ist ja ganz wichtig, wie dein Startprozess, Rille vorbereiten und sowas, das ist alles sehr, sehr wichtig. Und nicht nur die ganzen Runden fahren, weil ich meine, Runden fahren kann eigentlich jeder. Es kommt dann wirklich nachher, ich meine, wenn ich jetzt beim Training außen fahre oder eine andere Linie oder ganz anders fahre, heißt es das nicht, dass ich im Rennen nachher auch so fahre. Im Rennen sind ja nachher noch drei weitere mit am Startband. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe von Mike Lüders viel mitgenommen. Er hat mir da auch nochmal viel geholfen. Auch noch bei den Starts wiederum. Und auch belasten, mit dem Kopf arbeiten, mit dem Körper arbeiten, anders belasten. Sowas nehme ich halt auch mit ins Rennen. Daran erinnere ich mich jedes Mal vorm Rennen, dass ich das genau so umsetze, weil es hat mir sehr viel weitergeholfen. Und ja. Also wichtig ist wirklich Rennfahren, Rennfahren, Rennfahren. Wenn ich sehe, ich bin fast jedes Wochenende unterwegs, jeden Mittwoch ist Training in Güstrow und jetzt zum Beispiel noch mit der Women's Academy. Ich meine, ich bin eigentlich sehr viel unterwegs, würde ich mich jetzt so einschätzen.
Wie geht das, wenn man 17 Jahre alt ist? Wie sieht dein Alltag aus? Nimm uns mal so ein bisschen mit. Bist du noch Schülerin? Bist du in der Ausbildung? Bist du schon Profi? Willst du Profi werden irgendwann einmal?
Also ich habe letztes Jahr tatsächlich meine Ausbildung abgeschlossen, mittlere Reife, und bin jetzt schon das ganze Jahr oder seitdem an zu Hause. Ich gehe so ein bisschen arbeiten nebenbei und fange jetzt dieses Jahr am 1.9. meine Ausbildung an bei den Stadtwerken in Parchim. Und ich bin jetzt eigentlich immer jeden Tag zu Hause. Ich mache dann die Motorräder. Zum Beispiel gestern waren mein Onkel und ich zum Beispiel waschen. Dann habe ich noch die ganzen Kupplungsbeläge geschliffen, halt alles sauber gemacht und so, dass dann halt nicht mehr so viel ist, wenn nachher die anderen nach Hause kommen, sag ich jetzt mal. Und ja, also eigentlich bin ich den ganzen Tag zu Hause.
Ja, noch, wenn dann die Ausbildung beginnt,
Noch.
dann wird das wahrscheinlich wieder oder mit Sicherheit wieder weniger werden. Und dann
Ja, das stimmt.
tritt Speedway dann wieder ins zweite Glied.
Na, wir haben meinen Auszubildenden, der weiß, dass ich das fahre. Und das ist auch ein Sponsor von mir. Und mal sehen, was er mir so erlauben kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal früher muss oder so, dann muss ich das irgendwie rausarbeiten. Und so, dass ich dann halt fürs Rennen oder so mal früher nach Hause fahren kann oder dass wir losfahren können. Man weiß nicht, wie das wird. Ich muss auch sehr lange arbeiten. Aber ich habe ja noch meine Mechaniker, die wohnen ja hier in Parchim. Und mein Freund ist ja auch noch da. Und mein Vater. Also ich denke mal, das wird schon.
Aber du
Weil
musst dir ja.
früher war ich ja auch in der Schule und da musste das ja auch gemacht werden und deswegen.
Aber du wirst dir ja wahrscheinlich irgendwann einmal die Frage stellen müssen, soll es jetzt eine Profikarriere werden? Sprich, geht man nach England oder nach Polen oder sogar beides? Und das wird sich dann ja nicht mehr vereinbaren lassen mit einem Job.
Ja, das muss man sehen. Vielleicht, wenn ich nachher meine Ausbildung vollendet habe. Ich weiß es noch nicht. Also so weit in die Zukunft kann ich leider noch nicht blicken. Es wäre sehr, sehr schön. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ich in Polen oder in England fahren könnte und kann. Aber das wird, ich glaube, die Zeit mit sich bringen.
Aber das kommt dann auch erst in Frage nach diesen 2 Jahren, die so eine Ausbildung wahrscheinlich dauert.
Ja, also denke ich mal.
Was würdest du jetzt machen, wenn tatsächlich jemand auf dich zukäme und sagt, wir möchten, dass du nächstes Jahr schon zweite englische Liga fährst, zum Beispiel?
Oh Gott, da muss man wirklich. Dann muss man, weiß ich nicht, muss man sich als Team zusammensetzen, überlegen. Ich weiß, also wenn das jetzt wirklich so hart, also so Schlag auf Schlag kommen würde, dann ich weiß gar nicht, was ich dann erstmal antworten würde. Dann müsste ich erstmal mit meinen Eltern dann reden, was sie überhaupt machen oder auch mit dem Team. Ich meine, die Chance hätte ich dann wahrscheinlich nicht mehr, wenn die jetzt einmal gefragt haben und ich sage nein. Die werden ja wahrscheinlich nicht nochmal das zweite oder dritte Mal kommen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich noch nicht, leider noch nicht beantworten.
Noch nie drüber nachgedacht, weil eigentlich müsste man doch sagen, so wie deine Karriere verlaufen ist, auch schon jetzt vor Goritschan, hat sich ja abgezeichnet, dass du das offensichtlich kannst und dass du dann allein schon aufgrund des Status, du kannst es sehr gut, bist das einzige Mädchen, die einzige junge Frau, die das sehr gut kann und bist auch noch vom Aussehen her absolut vermarktungsfähig, dass so eine Anfrage irgendwann mal kommen wird.
Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt uns auch, wenn jetzt wirklich uns jemand anschreiben würde, ich persönlich glaube, würde ich noch ein Jahr warten. Also nicht böse gemeint, aber also aus meiner Sicht würde ich dann noch ein Jahr warten. Denn ich meine, die merken sich alles. Und wenn du keine Punkte fährst, und ich meine, das Niveau in der polnischen Liga ist ja noch ein bisschen was anderes, sage ich jetzt mal. Die sind ja schon noch ein bisschen stärker, finde ich. Und wenn ich da keine Punkte fahre und ich werde rausgeschmissen, sage ich jetzt mal, so schnell kommt man da halt nicht wieder rein. Und das möchte ich mir halt nicht so mit vermasseln. Deswegen würde ich gerne noch ein Jahr warten, bis dann meine Starts eventuell noch besser sind, als sie jetzt schon sind. Und ich halt noch mehr, ja, das Gefühl habe, da jetzt wirklich auch zu fahren. Also, dass ich auch sagen kann, ja, jetzt bin ich dazu bereit. Ja, jetzt möchte ich gerne dazu fahren, also da fahren.
Und die Starts sind das, was du noch üben musst und die du auch mit Rennen in Deutschland und in dieser, was ist, dritte dänische Liga letztlich, ne?
Nee, zweite Division tatsächlich schon. Dritte gibt es gar nicht.
Okay.
Es gibt nur die zweite.
Also das reicht zumindest, diese beiden Einsätze, Deutschland und zweite dänische Division reichen, um das so weit zu perfektionieren, was du dir jetzt erstmal in deinem internen Fahrplan vorgenommen hast.
Also, ja, ich muss auf jeden Fall die Starts üben. Das ist das A und O, was bei mir noch an oberster Priorität steht. Das muss geübt werden. Die Starts müssen besser werden, die müssen sitzen. Ich habe manchmal so eine Glücksstarts, die sind dann wirklich echt sehr, sehr gut. Und manche sind dann halt wieder so, wo ich mir so denke, oh nee, nicht schon wieder. Und dann haben die wieder nicht geklappt. Und also die müssen wirklich noch geübt werden. Und weil das Vertrauen zum Motorrad und die Beweglichkeit und so, das habe ich, das weiß ich. Aber die Starts, die müssen halt noch sitzen. Ja.
Du bist, wenn ich es richtig weiß, direkt von der 85er auf die 500er geklettert, ohne überhaupt Zwischenschritte oder wenn dann nur sehr kurze Stippvisiten mal damit zu testen. Das weiß ich natürlich nicht, ob du jemals kleinere gefahren hast. Aber warum hast du diesen radikalen Schritt gemacht, direkt von der Jugend, von der A-Jugendmaschine sozusagen auf die Erwachsenenmaschine?
Also ich bin wirklich von der 85er auf die 500er da. Und es war auch ein großer Schritt. Aber ich empfehle es jedem ans Herz, wer so weit gehen möchte und auf 500er fahren möchte, keine 125er zu fahren. Das versaut einem nur den Stil, finde ich. Es ist meiner Meinung nach, dass
Und nicht nur deine, das hört man öfter, ne?
125er ist kein Speedway-Fahren. Das ist Langbahn in meinen Augen. Du driftest da nicht richtig. 250 kann man gerne fahren. Habe ich natürlich ausgelassen. Weiß ich gar nicht. Bei uns war der Kostenfaktor sehr hoch. Also kostenaufwendig auch. Und meine Sponsoren waren, ich hatte noch nicht so viele Sponsoren gehabt. Und ja, also ich finde, also ich fand den Übergang zu 500er war einfach. Wenn man 85 vernünftig fahren kann, dann ist 500er fahren für jeden easy. Na klar, brauchst du mehr Kraft und halt ist schon schwerer und so, aber vom Fahren her ist es viel, viel leichter.
Warum?
Ja, ich weiß nicht, die 85er, die waren so richtig bissig, die waren, da ging nur Vollgas. Du, wenn du da mal Vollgas, also wenn du da Gas weggenommen hast, sind die gleich geradeaus mit dir gefahren in den Kurven. Und bei 500er, da kannst du halt mal mit dem Gas spielen, vor der Kurve mal ein bisschen Gas wegnehmen, nupfen und wieder aufmachen. Da passiert halt nicht so viel. Aber ich finde 85er, da musstest du wirklich die ganze Zeit am Start schon Vollgas los und dann auch Vollgas gehalten. Also das war wirklich nur Vollgas. Wenn du einmal Gas weggenommen hast, warst du raus.
Und der Speedunterschied ist gar nicht so groß, wie man glaubt, von 85 Kubik auf einen halben Liter.
Es ging. Also ja, ich bin ja im Parchim, habe ich gewechselt. Ich bin sehr viel im Parchim dann gefahren mit der 500er.
Ja, logisch.
Und also für mich war es jetzt kein großer Unterschied, fand ich jetzt. Also doch, man braucht schon mehr Kraft und so, aber ich fand es echt einfach.
Kannst du dich erinnern, wann dir als Kleinhanna oder auch als Mittelhanna klar geworden ist, dass du das tatsächlich kannst und dass auch tatsächlich es Sinn hat, sich da so reinzuknien, wie du es jetzt machst? Egal, ob das 85er war oder vielleicht schon 50er oder jetzt erst 500er. Wann hast du gemerkt, Mensch, das könnte tatsächlich was werden, auch als Beruf vielleicht mal?
Also ich würde sagen, wo ich klein war, noch nicht. Da hat man das aber auch schon ein bisschen gemerkt, finde ich, weil vielleicht nicht ich, aber mein Vater, weil ich bin ja auch da schon Division gefahren in Dänemark. Und wenn man dann gefragt hat, die wollten mich dann auch immer gleich, also nicht immer gleich haben, aber wir sind dann immer mit dran, also ich bin für Randers dann gefahren. Und die haben ja auch gesehen, dass ich da Punkte gefahren habe, schon in den kleinen PW-Zeiten. Und ja, also ich glaube, mir ist es jetzt erst nachher vom Übergang von der 85er zu 500er klar geworden.
Und seitdem brennt auch das Feuer daraus, ein Profi zu machen irgendwann einmal.
Ja, eventuell schon, wenn das klappt, dann gerne.
Gibt es jemals Phasen in dem Leben, wo man das hinterfragt als junges Mädchen? Denn es ist ja doch schon sehr zeitaufwendig und ich weiß das von mir nicht als Fahrer, sondern als Journalist, wo ich auch immer am Wochenende unterwegs war, auch in sehr jungen Jahren schon. Du musst natürlich alles andere aufgeben, was Klassenkameraden und Kumpels und Freunde machen. Also sei es in die Disco gehen oder trinken gehen oder einfach nur Geburtstag feiern oder aus Spaß irgendwo Handball spielen oder sowas. Das geht logischerweise alles nicht, weil das alles
Ja.
am Wochenende stattfindet. Und das musste man in meinem Fall, genauso wie in deinem, natürlich auch konsequent ausblenden und sagen, nee, wird nichts, ich habe keine Zeit, ich bin auf Rennen. Merkt man
Ja.
irgendwann, das ist vielleicht noch nicht der richtige Weg? Gibt es da jemals Zweifel oder ist das Ziel so vorgegeben?
Also ich finde tatsächlich, es ist jetzt schon so, da ich ja jetzt schon jedes Wochenende unterwegs
Ja.
bin. Also ich treffe mich jetzt schon mit gar keinen Freunden mehr aus meiner alten Klasse oder so. Ich gehe auch nicht feiern, ich trinke auch nichts. Also ich weiß nicht. Also mein Ziel ist es wirklich erstmal so weit hochzukommen wie Norik, würde ich jetzt erstmal behaupten. Das ist erstmal das, was Norik jetzt erstmal, oder wie, ja, wie Kai Huckenbeck, okay, der ist schon ein bisschen weiter, aber Norik, der ist schon, finde ich, gut dabei, muss man ehrlich sagen. Und wenn ich dann erstmal so wie Norik bin und dann auch englische Liga da rumfahre und so, dann kommt das alles nachher mit der Zeit. Das denke ich schon.
Ja, aber es gibt niemals hin und wieder Zweifel zu sagen, es wäre auch mal schön, mit den alten Jungs oder Mädchen wieder was zu machen.
Nee.
Kann
Nee.
man.
Hab ich jetzt schon, also das habe ich jetzt nicht schon den Drang danach. Und ich bin jetzt schon jedes Wochenende unterwegs, auch vielleicht manchmal in der Woche schon. Also die machen auch ihre Ausbildung und die haben auch gar keine Zeit dafür, mehr so wirklich. Deswegen
Ja, ist ja ein gutes
stört mich
Zeichen,
jetzt
weil
nicht so wirklich.
das zeigt ja eigentlich schon, dass die Sehnsucht nach was Größerem im Speedway-Sport das Ganze dann so überwiegt, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und wenn du sagst, so wie Norik Blödern es macht, das heißt dann aber ja auch tatsächlich Profi zu werden. Selbst wenn
Ja.
Blödern jetzt nicht in die WM kommen sollte, kann da ja, gibt es ja immer noch diese Mittelschicht, wenn man es mal so sagen möchte, von Ligafahrern, die davon gut leben können und die in Polen fahren, in England fahren, in Schweden fahren und da ihr gutes Auskommen haben.
Ja.
Trotzdem glaube ich schon, dass dein Weg eigentlich ein weiterer vorgezeichnet ist, aufgrund des Alleinstellungsmerkmals eine schnelle Frau zu sein. Ist eine Wildcard eigentlich irgendwann einmal, wenn alles normal läuft, Verletzungen und so weiter mal ausgeklammert, wenn alles normal läuft, ist eine Wildcard eigentlich absehbar?
Danke.
Ja, ist doch logisch, oder nicht?
Ja, alles gut. Alles gut.
Würdest du dann auch eine Wildcard nehmen oder würdest du erst einmal sagen, es ist noch sehr früh?
Also ich würde sie nehmen, denke ich mal. Ich würde es probieren. Und ich meine, ich kann nur daraus lernen. Das ist immer so. Das ist auch beim internationalen jetzt hier, Gott, ich weiß gar nicht, wie das Rennen da in Vöslake hieß. Dieses an Herrentag da das Rennen.
War das der Oberkrämer-Pokal oder welcher
Ja,
war das?
genau.
Ja.
Ja, genau. Ich meine, da waren auch schon gute Fahrer dabei und auch starke. Und ich weiß gar nicht, 7 oder 8 Punkte da gefahren. Ich meine, ich war damit zufrieden, weil ich konnte daraus nur lernen. Nur lernen, was die anderen machen. Ich habe dann geguckt und so. Und man lernt ja auch durch die Rennen. Also, man kann immer nur dazu lernen. Deswegen empfehle ich es auch, sehr, sehr viele Rennen zu fahren, damit man immer noch besser werden kann.
Das ist ja auch eine Sache, die manche Leute sagen. Es ist besser für Jugendliche, auch mal Vierter zu werden, auch mal Dritter zu werden in der großen Liga, also in der tatsächlich internationalen Rennen, als bei kleineren Veranstaltungen unangefochten vorne wegzufahren. Denn du lernst
Ja.
nur dann, wenn du verlierst und wenn du dir beim Verlieren aber auch anguckst und Rückschlüsse ziehst, was du selbst besser machen kannst.
Genau so ist das. Also daraus kann man nur lernen. Ich sag jetzt mal, wenn du bei ein paar Anfängern mitfährst, ist es nicht böse gemeint. Jeder hat klein angefangen oder jeder hat mal angefangen. Selbst ich habe angefangen, aber ich bin jetzt halt schon weiter. Und wenn ich dann halt mit welchen Anf also Rennen fahre, die erst noch nicht so weit sind, und ich vorne wegfahre mit großem Abstand, dann bringt mir das nichts. Natürlich ist es dann ein schönes Training, Stabbahntraining kann man jetzt immer so sagen, aber in meinen Augen bringt mich das nicht weiter. Ich brauche dann schon, mit denen ich kämpfen kann und wo ich dann halt noch was halt dazu lernen kann.
Das heißt, im Umkehrschluss aber auch, die Damenkonkurrenz in Gorichan war eigentlich gar keine richtige Konkurrenz.
Das möchte ich nicht so sagen. Also ich habe mir, weiß ich nicht, ein bisschen den Kampf zwischen Celina und so noch ein bisschen gewünscht. Ich wäre auch gerne in den Vorläufen gegen sie gefahren. Also mich hätte das mal interessiert, so wie auf welcher Wellenlänge wir so sind. Und Schade, dass Patricia und Nünke und Alina nicht mehr weiterfahren konnten. Gute Besserung nochmal. Aber ich sag, wenn Patricia und Nünke dabei gewesen wären, dann wäre es noch was ganz anderes gewesen. Weil
Das ist.
Patricia und Nünke, die sind auch sehr, sehr gut auf der Bahn zurechtgekommen. Die waren auch sehr, sehr, also Patricia war in den Trainingszeiten die zweitschnellste. Ich war ja die schnellste, sie war die zweitschnellste. Denn also mit Patricia kann man schon fighten, sage ich jetzt mal. Auch in Güstrow letztes Mal beim Rennen war echt gut.
Ein
Ja.
Dauerthema ist immer Frauenweltmeisterschaft sinnvoll, ja oder nein? Man hat immer das Thema, auch ich mache ja nun viel Automobilsport im Hauptberuf, wo einige Leute sagen, die Frauen können selbstverständlich bis in die Formel 1 mit den Männern auf Augenhöhe kämpfen. Sophia Flörsch ist da eine sehr eloquente Vertreterin, die immer wieder sagt, es ist ungerecht und es ist sinnlos, eine eigene Damenrennserie zu unterhalten, sondern wenn, dann sollen die Frauen halt schon in der Formel 3, in der Formel 2 den direkten Umgang mit den Männern lernen und den direkten Wettkampf da. Andererseits gibt es im Motocross eine eigene Damenweltmeisterschaft, wo die Frauen, ich habe gerade für die aktuelle Ausgabe von Pitwalk eine Geschichte gemacht mit einer, die da mitfährt, die ganz offen sagt, mit einer 450er Motocross fahren, das bräuchten die Frauen nicht anzufangen. Mit einer 250er unter sich sind sie dagegen sehr gut bedient, weil es einfach eine andere körperliche Voraussetzung ist. Kann man als Frau im Speedway-Sport wirklich gegen Männer bestehen? Oder ist das eher so wie Motocross? Oder ist es sowieso eine unsinnige Diskussion aus deiner Sicht?
Schwierig zu sagen. Also ich meine, man eine Weltmeisterschaft zwischen Jungs und Mädchen oder Frauen und Männer kann man schon, glaube ich, machen. Aber ich glaube, ich bevorzuge noch die Frauen-EM, WM einzeln, weil gerade auch mit dieser Akademie noch den 2 Tagen davor, du bist mit den Mädchen unter, also unter ja, du machst das mit den Mädchen dort alleine. Ist kein großer Einfluss. Du machst das da ganz in Ruhe. Du hast deine Trainingseinheiten. Du machst, lernst neue Leute kennen und so. Und ich weiß nicht, also ich bevorzuge noch, dass jetzt diese Women's Akademie da und halt die Women's Gold Trophy. Aber ich denke, man könnte auch eine Weltmeisterschaft zwischen Jungs und Mädchen trotzdem machen.
Und eines schönen Tages. Ich meine, du fährst es jetzt ja ohnehin schon in den Ligen und in den offenen Rennen, fährst du ja
Ja.
logischerweise gegen Männer. Aber es ist auch tatsächlich von der Körperlichkeit her im Speedway-Sport möglich, als Frau auf höchster Ebene zu bestehen gegen Männer.
Eigentlich schon. Wenn man sich
Keine.
anstrengt und man will nach oben kommen, dann würde ich sagen, schafft jeder das. Also schafft man alles, ne? Also ich fahre jetzt, naja, nur, ich bin in Dänemark, gibt es noch 2 Mädchen, die waren jetzt auch in Kroatien. Aber sonst fahre ich nur gegen Männer, allein, also gegen Jungs, allein schon, also schon von früher, von der PW. Und hier Liga Nord und Bundesliga ist genau dasselbe. Da fahre ich ja auch nur gegen die Jungs.
Ein Thema bei sowas ist ja immer die Art, wie Frauen trainieren müssen, weil das ist jetzt nicht diskriminierend oder sonst irgendwie. Muskeln sich anders aufbauen, anders entwickeln und auch in anderen Bereichen sich entwickeln bei Frauen, als das bei Männern der Fall ist. Ist das eine Sache, worauf du schon geachtet hast oder worauf du jetzt anfängst zu achten, wo du die Karriereleiter hochklimmst oder machst du einfach instinktiv, was du meinst, was richtig ist?
Also erstmal, ich gehe, versuche immer 2-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Und klar, ich meine, wenn jetzt ein Junge einmal ins Fitnessstudio geht oder halt öfters ins Fitnessstudio geht, ich glaube, dass bei ihm das schneller geht als bei Frauen, der Muskelprozess, sage ich jetzt mal. Ich weiß es aber nicht genau. Ich bin jetzt hier kein Muskelexperte. Also ich möchte mich noch, ich muss mich noch stärken, ich brauche noch mehr Muskeln, mehr Kraft. Und ich werde mein Bestes geben, sage ich jetzt mal so.
Ist das im Speedway-Sport vielleicht einfacher als zum Beispiel auf der Motorrad- oder Autorundstrecke, weil es halt jeweils nur 4 Runden Sprint sind? Ich weiß, dass man da auch Kraft braucht, dass das kein durch die Gegend pfeifen, fahren und La Paloma pfeifen ist, das ist schon klar. Aber du hast halt nicht diesen Endurance, diesen Langstreckengedanken damit drin, sondern hast die explosionsartige Belastung und hast dann aber auch zumindest mal kurzzeitig dich wieder zu regenerieren.
Ich würde sagen, beim Speedway braucht man Kraft auf jeden Fall, aber nicht so viel, würde ich sagen. Es macht sehr viel die Technik aus. Also, wie du mit dem Motorrad arbeitest, würde ich jetzt behaupten. Ich meine, wenn die nachher griffig ist und keine Ahnung, Beim Grand Prix ist sie ja meistens etwas griffiger und rubbeliger, auch in England. Da brauchst du, denke ich mal, schon Kraft. Aber du musst jetzt halt kein Bodybuilder sein, sage ich jetzt mal. So eine Art.
Hast du als Frau von der mentalen Seite her vielleicht sogar Vorteile? Manchmal sagt man ja zu Recht, wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, dass Frauen weniger draufgängerisch sind und ein bisschen mehr überlegen, was sie machen, dass sie auch imstande sind, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Dieses wunderbare Wort Multitasking. Und das musst du ja im Speedway-Sport machen. Du musst ja erstens fahren, zweitens dir während des Fahrens überlegen, was macht das Motorrad und was schlage ich an Setup-Änderungen vor und wie muss ich jetzt den Tag weiter angehen. Haben da Frauen mehr geistige Kapazitäten für sowas?
Kann ich gar nicht einschätzen, aber ich denke von mir aus nicht so wirklich, also für meinen Körper jetzt. Ich, also weiß ich nicht, kann ich schlecht beantworten, würde ich mal behaupten. Also, wenn ich auf dem Motorrad sitze, dann fahre ich einfach und das geht halt auch alles so schnell. Du musst zwar nachdenken, ja, aber wenn du nach vorne willst, dann schaffst du es auch irgendwie. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal so wie ein Junge. Also ich kann das jetzt, ich weiß nicht, wie aus die Sicht vom Jungen oder jetzt so. Also ich würde sagen, nicht so wirklich.
Wie ist dein weiteres Programm jetzt? Du fährst heute in Güstrow Training und was wird steht danach auf dem Programm an weiteren Renneinsätzen?
Jetzt wurde dieses Wochenende Leipzig abgesagt. Also sonst wären wir in Leipzig gewesen. Das wurde abgesagt und jetzt habe ich erstmal wohl 3 Wochen Pause. Und dann ist das erst das nächste Rennen irgendwie im August.
Ja, ist ja 3 Wochen Zeit, die Angebote zu sortieren, die jetzt reinkommen als neue Weltmeisterin.
Ja.
Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, alles gut, kein Problem.
Viel Spaß in Güstrow nachher.
Dankeschön.
Danke.
Schönen Tag noch.
Gleich,
Tschüss.
gleich. Also tschüss. Wir haben auf der Internetseite bahndienst.com natürlich längst ein Special, eine eigene Rubrik eingerichtet, in der wir uns noch ein bisschen intensiver mit der Damenweltmeisterschaft, der Women's Gold Trophy, beschäftigen. Auch, aber nicht nur aus der Perspektive von Hanna Grunwald, der Titelträgerin. Und wir werden dort auf bahndienst.com in den nächsten Tagen auch noch die eine oder andere Geschichte aus der Frauen-Speedway-Szene nachlegen. Es lohnt sich also sicher, weiterhin aufzuschauen auf unsere Internetseite bahndienst.com. Zumal wir dort auch bald ein großes Special zum Grasbahnrennen in Werlte starten werden. In Werlte geht es ja am 26. Juli rund im Halbfinale der Grasbahn-Europameisterschaft. Und Werlte ist eine von den, naja, erweiterten Heimbahnen von mir in Nordwestdeutschland. Werlte zudem immer eine ganz besondere Veranstaltung. In diesem Jahr werden die Maßstäbe dort noch einmal weiter verschoben werden. Und darum befassen wir uns auf bahndienst.com auch mit einem weiteren Themen-Special, bereits mit der Vorschau auf das Grasbahn EM-Halbfinale in Werlte am 26. Juli. Top Speedway gibt es aber davor noch zu sehen in Olching am kommenden Wochenende. Dann nämlich findet der vorletzte Durchgang der zweiten Speedway-Bundesliga statt. Normalerweise wäre auch Hanna Grunwald dort mit am Start, aber die ungerade Anzahl von Mannschaften, 5 an der Zahl nämlich in der zweiten Bundesliga, sorgt dafür, dass immer ein Team spielfrei hat. Und jetzt in Olching am Wochenende ist es eben die Mannschaft von Teterow, die Teterower Hechte, bei denen sowohl Jenny Apfelbeck als auch Hanna Grunwald im Aufgebot stehen. Stattdessen trifft Olching mit Patricia Erhardt, der wiedergenesenen Gegnerin, über die gerade schon gesprochen worden ist, auf Inisa Racing, wo Selina Liebmann nicht im Aufgebot steht, auf den MSC Diedenbergen und dessen Mannschaft die DMV White Tigers und auf den designierten Tabellenführer, die Kloppenburg Fighters, die bis jetzt noch ungeschlagen sind. Olching am Sonntag sicherlich eine Reise wert für alle Speedway-Fans, auch wenn Grunwald dort nicht am Start steht. Wird. Vielleicht sehen wir uns dort in Bayern vor Ort und ansonsten hören und lesen wir voneinander auf unserer Internetseite bahndienst.com. Vielen Dank für euer Interesse an diesem außergewöhnlichen Talk mit der neuen Damenweltmeisterin Hanna Grunwald. Auf bald, euer Norbert Okenga.